Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Seit Tagen greift Israel den Libanon an. So heftig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Laut Armee werden Stellungen der Terrormiliz Hisbollah angegriffen. Aber unter den hunderten Opfern dürften auch viele Zivilistinnen und Zivilisten sein. Umgekehrt beschießt auch die Hisbollah Israel mit Raketen, die immer weiter in den Süden des Landes fliegen. Warum eskaliert die Lage im Libanon ausgerechnet jetzt? Was wollen Israel und die Hisbollah erreichen? Und was bedeutet das alles für den Krieg in Gaza? Darüber sprechen wir heute. Maria Steikl, du berichtest ja für den Standard aus Israel. Die Armee greift seit Tagen Hisbollah-Stellungen im angrenzenden Libanon an. Was ist da genau passiert?
Vielleicht kurz zur Vorgeschichte. Einen Schlagabtausch gibt es ja schon seit Oktober 2023. Also nach dem 7. Oktober ist ja die Hisbollah im Libanon eingestiegen quasi in den Krieg an der Seite der Hamas. Und das war aber jetzt bis Juli, kann man sagen, eigentlich war das eher niederschwellig, wenn man das so bezeichnen kann. Also niederschwellig insofern, als dass das eher nur den Norden Israels, also wirklich so die grenznahen Gebiete betroffen hat. Schon intensive Raketenangriffe teilweise, also weniger die Zahl, die sich so stark verändert hat jetzt zuletzt, dass ein starker Anstieg war, sondern wirklich das cisregional einfach beschränkt hat auf den Norden. Und die große Wende war dann Ende Juli mit einem Raketeneinschlag auf den Golanhöhen, die von Israel besetzt sind, bei dem 12 Kinder und Jugendliche getötet wurden, die da auf einem Fußballplatz waren. Und das war insofern die Wende, weil zum ersten Mal eben dann gleich 12 Zivilisten, Tote, noch dazu Kinder und Jugendliche. Das war zwar wahrscheinlich ein Versehen, dass das passiert ist, weil das russische Kinder sind, also aus Familien, die sich als Syrer definieren und Israel tendenziell eher kritisch sehen. Aber dass es ein Versehen war, das nützt natürlich erstens den trauernden Familien wenig. Und Tatsache ist, dass es den Krieg eskaliert hat. Und was jetzt zuletzt passiert ist auf israelischer Seite, ist, dass einfach im Land auch der Druck auf Regierung und Armee gestiegen ist, die Strategie zu ändern im Norden, weil jetzt jährt sich bald der erste Jahrestag des Kriegs und es sind immer noch Zehntausende Israelis evakuiert, weil es so gefährlich ist, an der Grenze zu leben. Also 60.000 Israelis sind offiziell evakuiert und man geht davon aus, dass so 20.000 weitere, die nicht in dieser 5 Kilometer Gefahrenzone von der Grenze leben, aber keine Ahnung, vielleicht 6 oder 7 oder 8 Kilometer, also genauso betroffen sind von dem Beschuss der Hisbollah, dass die auch freiwillig quasi, unfreiwillig weiter in den Süden in Israel gezogen sind. Und die sind jetzt wirklich fast ein Jahr, können die nicht zurück in ihre Häuser. Und das Schlimmste ist, sie haben auch überhaupt keine Perspektive, wann sie zurück können. Und die sind natürlich stinksauer auf die Regierung, die fühlen sich im Stich gelassen und machen ordentlich Druck, sie und ihre Bürgermeister. Ja, und deshalb hat die Regierung vergangene Woche oder vor 10 Tagen die Rückkehr dieser Zehntausenden Israelis zum offiziellen Kriegsziel erklärt. Also neben Zerstörung der Hamas in Gaza und Freilassung der Geiseln aus Hamas-Gewalt in Gaza ist jetzt die Rückkehr der Israelis in den Norden auch drittes offizielles Kriegsziel. Und lässt jetzt quasi diesem Ziel auch Taten folgen und geht stärker in die Offensive. Man nennt das Deeskalation durch Eskalation. Also ein bisschen paradox. Auf jeden Fall gibt es jetzt sehr intensive Luftangriffe, nicht nur auf den Süden des Libanons, sondern auch in nördliche Gebiete mit viel mehr Todesopfern als zuvor. Wobei Israel davon ausgeht, dass das zum Großteil Hisbollah-Verbündete sind. Und dann holt man noch so gewisse Trümpfe aus dem Salon, die man sich vorbehalten hat. Zum Beispiel diese Pager-Attacke und einen gezielten Schlag auf ein Gebäude in Beirut, bei der ein wirklich seit langer Zeit schon gesuchter hoher Kommandant, einer der höchsten Kommandanten der Hisbollah mit 15 weiteren Kommandanten getötet worden ist. Also das sind so zwei Aktionen, die wirklich seit langem geplant worden waren und die man jetzt einsetzt, um quasi so einen Schreckeffekt bei der Hisbollah zu bewirken, damit sie ihre Angriffe wiederum einstellt. Und man erhofft sich eben dadurch, dass sich die Lage im Norden ein bisschen beruhigt. Was wir bis jetzt sehen, ist alles andere als eine Beruhigung, sondern wirklich eine Eskalation. Aber das werden wir bestimmt auch noch besprechen.
Ja, im Moment ist da also wirklich ein sehr heftiges Vorgehen von Israel gegenüber der Hisbollah im Libanon zu beobachten. Gleichzeitig beschießt ja aber auch die Hisbollah Israel. Wie sehen denn diese Angriffe aus und wie sehr treffen die das Land?
Ja, also wie ich schon eingangs erzählt habe, betrifft das eben jetzt nicht mehr nur grenznahe Gebiete, sondern bewegt sich immer weiter in weitere Distanzen, also Richtung Haifa, wo ich gerade bin, aber auch weiter im Süden, auch im Westjordanland und auch intensive Angriffe. Letzte Nacht waren in Nazareth 4-mal Raketenalarm. Also das ist eigentlich die stärkste Beeinträchtigung, dass man dann eben mit gesamter Familie und mit Kindern dann 4-mal in der Nacht aufgeweckt wird durch die Sirene und sich in Sicherheit bringen muss, beziehungsweise wenn man das kann. Es haben ja nicht unbedingt alle Zugang zu einem Luftschutzraum im Haus oder gar in der Wohnung. Das sind eine Minderheit sowieso. Aber das ist die stärkste Beeinträchtigung, dass es relativ wenig Schaden und Verletzte und Tote gibt auf israelischer Seite, viel weniger als auf libanesischer Seite. Das liegt aber nicht daran, dass die Hisbollah weniger aggressiv wäre oder sich zurückhalten würde, sondern liegt einfach an der extrem gut entwickelten Luftraumabwehr der israelischen Armee. Also das wird einfach über 90% der Raketen werden abgefangen. Das ist aber auch nicht ganz ungefährlich. Der Alarm dient eben dazu, nicht nur für eventuell herabfallende Raketen, dass man da sich in Schutz bringen kann. Der Iron Dome, der Schutzschild, fängt die Raketen ab, aber es gibt ja dann herabfallende Teile, die auch eine Gefahr darstellen für die Menschen und die auch schon Menschen getötet haben, so seit Oktober. Einfach dadurch, wenn man durch so einen Raketenteil getroffen wird oder durch die Projektile, dann kann das schnell tödlich werden oder dann kann das auch, ja, kommen auch Häuser zu Schaden. Das sind eigentlich die Beeinträchtigungen. Und dass es immer weiter in den Süden geht und jetzt Israels Regierung quasi über das ganze Land den Ausnahmezustand verhängt hat, das ist halt jetzt die große Veränderung in den letzten Tagen. Weil Angriffe gab es ja schon seit Oktober. Ja, und was man sonst noch hört, ist natürlich, was die ständige Begleitmusik sind, die Kampfjets, die Richtung Libanon unterwegs sind und wieder zurück. Und der Lärm der Detonationen in der Umgebung. Wobei es kracht nicht nur, sondern die Erde zittert und die Fenster klirren. Ja, das sind schon starke Druckwellen.
Was bezweckt denn die Hisbollah mit diesen Angriffen?
Der Gedanke war, wie sie eingestiegen sind in den Krieg, dass sie sich an die Seite der Hamas und sie sagen auch an die Seite der Palästinenser stellen und Israel durch Angriffe aus dem Norden quasi in die Klammer zu nehmen. Es gibt ja dann noch Angriffe aus dem Jemen und aus dem Irak und zu sagen, wir hören erst auf mit diesen Attacken, wenn ihr in Gaza die Luftangriffe und die Bodenoffensive beendet. Und diese Logik will Israel jetzt eben durchbrechen, indem er sagt, wir wollen diese Gleichung auflösen und wollen das eine vom anderen trennen, Gaza, die Gaza-Front von der Libanon-Front. Und durch unseren Druck, die Hisbollah dazu zu bewegen, dass sie sich auf einen Waffenruhe im Norden einlassen, ohne dass es gleich einen Deal mit der Hamas gibt, was sich ja äußerst schwierig darstellt. Also es gibt ja nach monatelangen Verhandlungen ist ja immer noch keine Lösung in Sicht und Befreiung der Geiseln.
Maria, du hast jetzt schon beschrieben, wie sich diese Angriffe aus dem Libanon auf das Leben in Israel auswirken. Aber die heftigen Angriffe treffen natürlich auch die Bevölkerung im Libanon extrem. Da gab es schon hunderte Todesopfer, viele auch Zivile. Es gab ja auch den Aufruf, dass sich Libanesinnen und Libanesen von Hisbollah-Einrichtungen fernhalten sollen, um da eben nicht in die Gefahrenzone zu kommen. Aber ist das überhaupt so ohne weiteres möglich? Und wie sehr wird da jetzt auch die Zivilbevölkerung gerade getroffen?
Also es ist natürlich schwer einzuschätzen, weil das erst relativ frisch ist, jetzt quasi diese neue Angriffswelle. Aber man sieht schon an dem rasanten Anstieg der Totenzahlen im Libanon im Vergleich zu den Monaten vorher, sind es jetzt, waren es an einem Tag schon fast 400 gestern, dass man davon ausgehen muss, dass die zivile Opferrate auch höher ist. Und Israels Armee hat das auch angedeutet, dass man sagt, man argumentiert, dass die Hezbollah ja Privathäuser verwendet, um Raketen, aber wirklich ordentliche Mittelstreckenraketen dort zu bunkern, also aufzubewahren. Dadurch wären diese Häuser, diese privaten Häuser zu militärischen Zielen. Und man sagt nicht nur diese Häuser, sondern auch die Häuser der Nachbarn, die das mitkriegen, weil also so große, massive Raketen, das macht man nicht unbemerkt. Und die Armee hat dann quasi auch die ganze Umgebung dieser Häuser aufgerufen. Wenn ihr mitkriegt, dass das so eine Rakete ist, dann geht's weit weg. Also verlasst eure Häuser, geht's mehrere Kilometer weit weg, weil ihr seid jetzt in der Angriffszone. Und ja, das ist natürlich ein bisschen heikel. Also allein gestern an die 400 Tote durch die Angriffe, das ist natürlich schon eine große Veränderung. Und dann natürlich der Pager-Angriff war eine zweite Aktion der Armee, wo strittig ist, wie viele Zivilisten, Zivilistinnen darunter sind. Es waren auf jeden Fall auch Kinder darunter. Und wie hoch da quasi die Quote ist an Kollateralschaden, wie man das ein bisschen zynisch bezeichnet. Auf jeden Fall, es ist schwierig. Es gibt ja auch im Libanon nicht diese Luftabwehr als erstens, wie es in Israel gibt. Also jeder Luftangriff wird automatisch zu viel größerem Schaden führen. Und selbst wenn eine Massenevakuierung stattfindet, dann haben die Leute keine Häuser mehr, in die sie zurückkehren können. Und der Zugang zu Luftschutzräumen, also zu befestigten Räumen, ist wesentlich schlechter als in Israel.
Bleiben wir noch kurz bei dieser Pager-Attacke, die du jetzt auch wieder angesprochen hast, als Israel tausende Pager von Hisbollah-Mitgliedern erst vor wenigen Tagen in die Luft gejagt hat. Wir haben da eine eigene Folge dazu aufgenommen, die packen wir in die Shownotes. Aber wie hängen denn diese Eskalation, die wir jetzt gerade sehen, und dieser Pager-Angriff eigentlich zusammen?
Ja, diese quasi ferngezündeten Pager und Funkgeräte im Libanon, die Aktion war ja extrem ungewöhnlich und hat ja auch tausende Verletzte gefordert und dutzende Tote. Und das ist, ich habe es vorher schon ein bisschen versucht zu umschreiben, das ist eben ein Versuch, die Hisbollah gezielt zu treffen, weil Israel steckt ja offiziell nicht hinter diesem Pager-Attentat. Offiziell steckt ja niemand dahinter, aber es gehen alle, auch in Israel sowieso, davon aus, dass das der Auslandsgeheimdienst war. Und die Idee dahinter ist eben jetzt, genau diesen Trumpf einzusetzen, um Hisbollah zu zeigen, ihr seid extrem exponiert. Unser Geheimdienst ist euch bei Weitem überlegen und eure obersten Kommandanten sind bei uns im Visier und wir können euch inklusive dem obersten Hisbollah-Führer Nasrallah, wir können euch jederzeit töten. Und diese Botschaft hofft man, also auch in Kombination natürlich mit diesem Angriff auf das Haus in Beirut, bei dem 16 Kommandanten getötet worden sind. Diese bemerkenswerten Operationen der Armee sollen zeigen, wir schrecken auch vor Dingen, die wir seit Jahren planen, vor diesen Schlägen nicht zurück. Und ihr gebt jetzt besser klein bei und setzt euch mit uns an den Tisch, um diesen Krieg möglichst schnell zu beenden. Das ist quasi die Taktik. Ob das aufgeht, ist die Frage.
Es wird ja schon seit Monaten spekuliert, ob oder vielleicht eher wann Israel eine große Bodenoffensive im Libanon plant. Ist es jetzt also soweit?
Also Bodenoffensive ist anders als es in Gaza war. In Gaza war ja schon nach relativ kurzer Zeit die Rede von einer Bodenoffensive und wirklich die Übereinkunft unter allen, dass es ohne Bodenoffensive nicht gehen wird. Das ist jetzt im Libanon anders. Erstens weiß man, dass es heikel ist, äußerst heikel ist und mit großen Verlusten verbunden sein wird, auch für die israelische Armee. Und zweitens ist es nicht unbedingt notwendig für die Kriegsziele, weil hier geht es nicht darum, die Hisbollah zu zerstören, wie man es in Gaza mit der Hamas vorhatte, sondern es geht einfach darum, einen Paukenschlag zu setzen, zu sagen, okay, dieser Schattenkrieg, den es ja schon vor Oktober gegeben hat, das ist, war ja nie Ruhe, da jetzt wirklich einmal geregelte Verhältnisse zu schaffen, zu sagen, die Einheiten der Hisbollah werden hinter den Litani-Fluss gedrängt, also hinter eine bestimmte Pufferzone im Norden der Grenze, damit die evakuierten Israelis aus dem Norden, damit man denen sagen kann, schaut her, es ist Ruhe, ihr könnt in eure Häuser zurück und könnt dort wieder euer Leben beginnen, ohne dass ihr ständig fürchten müsst, dass euch was aufs Dach fliegt aus dem Libanon. Salopp gesagt, also ja.
Und wie gut ist die israelische Armee jetzt schon auf diese Aufgabe vorbereitet? Es ist ja doch auch die Situation in Gaza noch präsent. Ist das Militär damit nicht irgendwann auch überfordert?
Ja, das ist ein Einwand, ein Bedenken, das man auch in Israel sehr oft hört. Weil so einen langen Krieg gab es noch nie in Israel. Man hat keine Erfahrungswerte damit. Und man sieht, dass eben Reservisten, die schon 3, 4, 5 Mal an die Front gerufen worden sind, irgendwann geht ihnen auch die Kraft aus. Und je länger der 7. Oktober vorbei ist und je weniger man weiß, wie lange dieser Krieg dauern wird, wenn wirklich der offene Krieg mit dem Libanon kommt, wenn er nicht schon längst begonnen hat, das ist eine schwierige Ausgangslage. Und dann ist natürlich der riesengroße Punkt, dass die Hisbollah nicht die Hamas ist, sondern ungleich stärker. Manche sagen sogar die am besten bewaffnete Miliz der Welt, also nicht staatliche militärische Akteur. Das ist extrem riskant. Deshalb, man geht davon aus, in Israel, also die Arbeitsthese ist, wir wollen keinen offenen großen Krieg mit dem Libanon, in den dann natürlich auch noch Irak eintreten würde. Es gab ja jetzt schon in den vergangenen Tagen Beschuss aus dem Irak, Jemen natürlich, Syrien. Also in Israel sagt man, wir wollen das nicht, Hisbollah will es auch nicht, aus verschiedenen Gründen. Also machen wir jetzt eben so viel Druck, um diese Ausgangslage, diese Motivationslage quasi zu nutzen, verbunden mit militärischem Druck, dass man sagt, wir beenden das möglichst schnell.
Das heißt, du gehst aktuell nicht davon aus, dass eine Bodenoffensive oder eine noch weitere Eskalation angestrebt wird?
Bodenoffensive jetzt vorerst würde ich sagen nicht. Weitere Eskalation kann sehr gut sein, weil ein Krieg ist ja keine absolut kontrollierbare Angelegenheit, sondern es wäre nicht das erste Mal und gerade hier in der Region, dass man quasi in einen Krieg schlittert, der dann auch lange dauern kann, weil es einfach eskalieren kann. Also man sieht zum Beispiel die Angriffe der Hisbollah rund um Haifa zielen zwar, das sagt die Hisbollah auch so und das schaut auch so aus, auf eine Rüstungsproduktionsstätte, die sich hier befindet, eine sehr wichtige. Aber die ist halt umgeben von Wohngebiet. Und dann kann es schnell mal sein, dass da irgendwo einen Angriff gibt, der nicht abgefangen wird vom Schutzschild, der dann zu einer größeren Anzahl von Toten führt. Und dann kann aber die israelische Armee nicht anders, als noch härter zu reagieren, worauf dann noch stärkere Angriffe der Hisbollah folgen werden, die wirklich über ein großes Arsenal verfügt. Und dann sind wir einfach automatisch in diesem Krieg, den angeblich niemand wollte.
Was heißt denn die jetzige Situation gerade eigentlich für die Menschen im Libanon? Das Land ist ja ohnehin schon durch eine extreme Wirtschaftskrise gebeutelt. Was macht das mit diesem eh schon sehr destabilisierten Land?
Ich glaube, das kann man gar nicht abschätzen, was für Folgen das für die Bevölkerung hat. Also allein jetzt die Evakuierungen, also die unter allen Schwierigkeiten, die gerade der Süden des Libanons eh schon durchmachen musste in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, kommt jetzt auch noch dazu, dass sie evakuiert werden in den Norden. Und der Libanon ist ja ein kleines Land. Es ist ja nicht, dass man da endlos viel Platz hat, um sich auszubreiten. Das ist furchtbar schwierig und niemand will, dass das auch noch einen Tag länger dauert. Aber wir sind jetzt in der Situation.
Wie ist denn international bis jetzt auf den Angriff reagiert worden? Also einerseits seitens der Verbündeten des Libanons und auf der anderen Seite auch, wie reagieren die Verbündeten von Israel?
Allen voran die USA versuchen wirklich auf beiden Seiten schon seit Beginn des Kriegs in Gaza eigentlich genau das zu verhindern, was jetzt im Gange ist. Also einen Krieg im Libanon und einen weiteren, größeren Krieg in der Region, in den sich sehr automatisch verwandelt, abzuwenden, weil das verheerend wäre. Und diese Anstrengungen waren in den letzten Monaten schon intensiver, auch einfach aus dem Kalkül heraus, dass man sagt, wenn es eine Lösung gibt in Gaza, dann beruhigt sich auch der Norden, und deshalb wurde das immer miteinander verknüpft, also ein Bemühen um einen Geiseldeal mit der Hamas, wo ja die USA auch sehr stark dahinter waren, und Libanon. Jetzt sieht man mit Hamas die Verhandlungen fruchten in absehbarer Zeit nicht, und jetzt konzentrieren sich die USA, soweit man das so von außen beurteilen kann, aber darauf, wenigstens im Libanon das Schlimmste noch zu verhindern, eben zu verhindern, dass es ausweitet. Und also wenn man diese beiden Optionen betrachtet, irgendwann wird es einfach eine Lösung geben. Ja? Also ob die jetzt zufriedenstellend ist oder nicht, aber irgendeine Art von Regelung, dass man sagt, es gibt eine Pufferzone im Süden Libanons. Die USA versuchen es möglichst vor einem großen Krieg, das zu erreichen und nicht erst nach einem sehr verlustreichen.
Du hast eingangs schon angesprochen, dass es ja auf israelischer Seite vor allem für Premierminister Benjamin Netanyahu auch um innenpolitische Ziele geht. Was steht denn da auf dem Spiel?
Ja, man sieht jetzt schon so einen Solidarisierungseffekt, ist vielleicht zu viel gesagt, aber so einen Effekt, dass durch die verstärkten Angriffe der Hisbollah auch in weiter südlich gelegenen Gebieten in Israel, dass sich das Land vereint und jetzt sagt, wir müssen zusammenhalten. Und die großen Proteste in den letzten Wochen gegen Netanyahu, die Proteste werden zwar weitergehen, aber ich würde eher nicht davon ausgehen, dass das noch an Zulauf gewinnt, während man gesehen hat, vor allem in den letzten 2 Monaten, dass das schon stark anwächst und dass die Geduld ein Ende hat mit dieser Politisierung des Kriegs. Was ich damit meine mit Politisierung ist, dass die Regierung einfach weiß, dass sie ein Ablaufdatum hat, und je länger dieser Krieg andauert, desto länger kann sich auch die Regierung über Wasser halten. Also Israel war nicht der einzige quasi Partner, der da beteiligt war, aber hat man eher eine Lösung in dieser Waffenstillstandsfrage in die Länge gezogen, und ja, die Regierung Netanyahu hat was davon. Und jetzt im Libanon ist es natürlich so, dass man sagt, okay, wir dehnen das noch so lange in die Länge, dass wir dann auch noch über die US-Wahlen hinauskommen. Jetzt ausgehend von der Erwartung, dass Donald Trump die für sich gewinnen wird. Und er würde, davon geht man aus, kann man wahrscheinlich auch ausgehen, Israel weniger Steine in den Weg legen, Kriegsziele zu verfolgen, ohne große Rücksicht auf humanitäre Anliegen. Also was ja die USA schon versucht haben durchzusetzen, mit wenig Erfolg.
Maria, die ganze Welt schaut jetzt auf jeden Fall in den Libanon. Was heißt denn das umgekehrt für die Situation in Gaza? Dort geht das Leiden ja unverändert weiter.
Genau, ja. Also die Situation in Gaza ist natürlich unverändert. Jetzt kommt dann auch noch der Regen dazu, und schon langsam muss man damit rechnen, dass es kälter wird. Also das klingt jetzt ein bisschen banal, aber für die vielen evakuierten Flüchtlinge, die ja in Zelten oder unter Tüchern oder überhaupt im Freien schlafen, ist das natürlich verheerend. Und natürlich, ja, es tritt in den Hintergrund der Weltaufmerksamkeit, auch in den Hintergrund der Bemühungen um eine Lösung, weil jetzt eben Libanon und die Gefahr, dass sich auf einen regionalen Krieg ausbreitet, im Vordergrund steht. Und das hört man schon jetzt von Palästinensern in Gaza. Gerade jetzt, wo der Krieg schon bald ein Jahr dauert, lasst uns bitte nicht im Stich, also ihr, die internationale Gemeinschaft, sondern jetzt umso mehr muss man schauen, dass man quasi in einem Schwung gleich diesen Konflikt beendet, unter denen ja die Zivilbevölkerung in Gaza, sofern sie nicht schon ums Leben gekommen ist, ja extrem leidet.
Wir werden auf jeden Fall weiter hinschauen. Vielen Dank, Maria Steikl, für diese Einschätzungen, und alles Gute nach Haifa.
Danke, alles Gute nach Wien.
Danke Ihnen schon mal fürs Zuhören, und bleiben Sie jetzt aber noch dran. Gleich geht's im Meldungsüberblick unter anderem um die wohl Monate dauernde Sperre auf der Weststrecke. Wenn Ihnen Thema des Tages gefällt, dann können Sie uns auch unterstützen, zum Beispiel mit einem Standard-Abo oder mit einer guten Bewertung, wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, alle, die in Österreich regelmäßig auf der Weststrecke mit dem Zug unterwegs sind, müssen jetzt ganz, ganz stark sein. Seit Wochenbeginn ist klar, was viele eh schon befürchtet haben. Die Unwetter haben auf dem Abschnitt St. Pölten so große Schäden angerichtet, dass es hier zu monatelangen Sperren kommen wird. Das haben die ÖBB am Montag bekannt gegeben. Wie lange die Reparaturarbeiten dauern und wie teuer sie werden, ist noch nicht klar. Für Zugreisende bedeutet die Sperre vorerst, dass die Züge über die alte Strecke im Wienerwald fahren müssen. Das heißt, längere Fahrzeiten und weniger Verbindungen. Zweitens, das Wahlkampf-Halbfinale ist gestern Montag über die Bühne gegangen, also im Fernsehen zumindest. Bei einer letzten Duellrunde im ORF sind am Montag SPÖ-Chef Andreas Babler und die Spitzenkandidatin der NEOS Beate Meindl-Reisinger aufeinander getroffen und danach dann Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer und FPÖ-Chef Herbert Kickl. Die liberalen NEOS und die SPÖ fanden, wenig überraschend, wenig gemeinsamen Boden. Und auch bei Herbert Kickl und Karl Nehammer war trotz betont ruhiger und staatstragender Stimmung eher wenig Chemie spürbar. Eine genaue Analyse hat mein Kollege Harald Fiedler geschrieben, die finden Sie auf der Standard.at. Am Donnerstag wird es dann noch einmal spannend bei der finalen Elefantenrunde der Parteichefs und der einen Parteichefin. Und drittens, das Magazin Biber wird wiederbelebt. Biber wurde 2007 als erstes deutschsprachiges Medium für Menschen mit und ohne Migrationshintergrund in Wien gegründet. Zuletzt erschienen 10-mal jährlich mehr als 80.000 Exemplare. Vor einigen Monaten ist das Magazin dann aber mit einer Spezialausgabe eingestellt worden. Kopsa Media übernimmt jetzt mit September das Medienprodukt, dessen Name auf Türkisch und BKS Pfeffer bedeutet. Der Gründer und Herausgeber von Biber wird allerdings nicht mehr an Bord sein. Wie genau das neue Produkt dann aussieht, ist auch noch nicht klar. Erst einmal müsse jetzt ein marktfähiges Konzept erarbeitet werden, heißt es. Wir halten Sie auf derstandard.at natürlich auf dem Laufenden, ebenso wie über alles andere zum aktuellen Weltgeschehen. Und nochmal zurück zum aktuellen Wahlgeschehen. Ob die Wahl womöglich schon entschieden ist, darum ging es ja in unserer letzten Folge von Thema des Tages. Aber auch in unserem Schwesterpodcast Inside Austria haben wir die Frage aufgenommen, ob das Hochwasser, das Österreich in den letzten Wochen ja so hart getroffen hat, womöglich auch wahlentscheidend werden könnte. Und bei Österreich erklärt, unserem Videoformat unter anderem auf YouTube, ging es zuletzt darum, ob man in Österreich eigentlich wirklich so viele Steuern zahlen muss. Unbedingt mal reinschauen und falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann freuen wir uns immer, schicken Sie uns die gern an podcast@derstandard.at. Das war Thema des Tages. Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Danke fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.